Hi, ich bin Benedikt.
Und ich bin Noah.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr wisst, haben wir zu den Landtagswahlen verschiedene Politiker und Politikerinnen eingeladen und interviewen sie jetzt. Heute geht es um das Thema Schule.
Viel Spaß und bleibt auf jeden Fall dran.
Okay, ich bin Robert Golder, 29 Jahre jung oder alt, je nachdem, was ich für einen Tag habe oder wie hart wir gefeiert haben. Beruf, ich bin selbstständig und Lebensstatus in einer glücklichen Beziehung mit meiner Freundin und ihrem Hund seit 2020. Das ist zu meiner Person.
Welche Schritte und Maßnahmen würden Sie treffen, um ein normales Leben nach Corona zu ermöglichen in Bezug auf Schulen?
Spannendes Thema habe ich nämlich auch seit 2 Wochen im Stadtrat in Datteln, wo ich sitze. Ziel wäre schon, dass da nicht mehr alle den ganzen Tag mit Maske sitzen müssen. Ich glaube, das nervt alle nach einer Zeit. Ich glaube, so beim Einkaufen oder so vielleicht im ÖPNV stört es keiner, aber nach Schule muss es irgendwie weg. Ich habe mit ein paar Lehrern gesprochen und die geben mir da auch so ein bisschen recht. Ich glaube, viele Leute haben halt in Corona gemerkt, Schule ist nicht mehr cool. Also es war ja stressig für alle und ich möchte das eher für Schüler entspannen. Ganz ehrlich, ob das jetzt irgendwie mit anderen Materialien oder so sind, das muss man halt mit der Zeit dann erarbeiten ob man die Lehrer didaktisch anders vorbereitet, aber die Leute sollen wieder Bock haben, zur Schule zu gehen. Dass man ab und zu eine Klausur schreiben muss, fand ich damals auch nicht ganz so geil, aber das gehört auch dazu. Ich hake halt immer auf diesem Thema Digitalisierung rum, weil ich glaube, immer mehr Jobs brauchen das. Und ich möchte halt den Leuten so ein gewisses Narrativ beibringen, hey, ihr könnt spannend was lernen und das bringt euch auch was für die Zukunft. Also wir müssen auf jeden Fall so eine Zukunftsfähigkeit herstellen.
Ja, was sind Ihre Konzepte zur Optimierung der digitalen Strukturen an Schulen?
Ganz klar, dass die Lehrer und die Schüler gemeinsam gecoacht werden, aber dass es auch ein Feedback gibt, weil bis jetzt habe ich zumindest aus meiner Stadt und von den Gesprächen so das Gefühl, die Schüler kriegen irgendwelche Tablets, die Lehrer sind nicht richtig darauf vorbereitet, am Ende sind alle irgendwie genervt oder demotiviert, dass man dann gemeinsame Struktur schafft. Und dass man die auch nicht ständig hin und her switcht. Das war ja, glaube ich, immer das Thema, dass mal hier eine Ankündigung kam vom Land oder sonst was, dass man da auch so einen stringenten Weg hat und alle wissen, worauf sie sich da einstellen können. Und ja, ich habe irgendwie auch das Gefühl, ein YouTuber, also Daniel Jung, der erklärt ja Mathe bei YouTube, kann das irgendwie besser als mein alter Mathelehrer. Wäre halt spannend, das halt den Lehrern auch irgendwie so nahezulegen oder beizubringen, weil ich glaube, die meisten Lehrer haben generell einfach richtig Bock, den Schülern was beizubringen. Wir können es vielleicht nicht perfekt rüberbringen und das an der Stelle einfach verbessern.
Was sind Ihre Pläne für die Sanierung an den Schulen?
Schule sanieren hängt jetzt ab, in welchem Bereich man geht. Ich glaube, Digitalisierung ist schon sehr, sehr viel Geld reingeflossen. Ich glaube, Schule muss endlich nicht nur an Zahlen saniert werden, also dass man sich denkt, da sind kaputte Toiletten oder keine Ahnung, wir machen die Fassade neu. Sondern dass man auch wirklich mal überlegt, okay, wie kann man so einer Schule einen individuellen Anstrich geben, dass die Leute auch wieder sagen, ey, ich gehe auf die Schule und die gefällt mir, da habe ich Spaß dran, weil viele definieren ja so eine Schule, glaube ich, so als ist ein Bunker, da gehe ich hin und alles irgendwie nicht so schön und dann gehe ich wieder nach Hause, das muss halt weg. Und da müssen wir halt bei der Sanierung dran, dass Schule halt wieder interessant und schön wird. Und ja, Klassengrößen ist ja, glaube ich, auch immer so ein Thema. Wir haben immer mehr dieses Thema gehabt, Druck, mach mal Abi hier, mach mal das. Dass wir da eine kleinere Klassengröße bekommen und vielleicht auch individueller dann auf die Schüler eingehen können. Weil ganz ehrlich, in Mathe war ich vielleicht nicht immer so knackig als ein Kumpel von mir und andersrum in einem anderen Fach, dass da ein Lehrer auch Zeit hat, individuell mal auf den Schüler einzugehen. Weil ich glaube, die meisten fühlen sich gerade jetzt in der Zeit halt abgehängt. Das ist halt irgendwie nicht ganz so optimal gelaufen, muss man ja sagen. So.
Mein Name ist Fotis Mantzoglu. Ich bin 35 Jahre alt, geboren in Castrop-Rauxel. Beruflich bin ich politischer Referent und ledig. Ich kandidiere für die Linke als Direktkandidat in unserem Wahlkreis und bin auch auf der Landesliste auf Platz 10.
Nun, welche Schritte und Maßnahmen würden Sie treffen, um ein normales Leben nach Corona zu ermöglichen in Bezug auf Schule?
Ja, wir müssen uns ja auf die Schülerinnen und Schüler einstellen. Der Wiedereinstieg wird schwierig. Da würde ich mit einem leichteren Schulprogramm erst beginnen. Es ist was anderes, im Online-Unterricht zu sein. Es ist was anderes, wieder in Präsenz. Die volle Stundenzahl, die soziale Kompetenz würde ich auch noch schulen, weil viele Schülerinnen und Schüler den Kontakt zu ihren Mitschülern ganz verloren haben. Also das sind sehr wichtige Ansätze. und vor allem Investitionen bei den Bildungslücken, die bei den Schülern hinterlassen worden sind in den letzten 2 Jahren. Man kann nicht davon ausgehen, dass wenn man in der 7. Klasse zum Beispiel war und jetzt zur 9. kommen soll und wieder alles so laufen soll, wie es da ist, dass es keine Bildungslücken gibt. Da muss man wirklich ansetzen.
Okay, was sind denn Ihre Konzepte zur Optimierung der digitalen Strukturen an Schulen?
Da gibt es sehr viel zu tun. Ihr müsst es wahrscheinlich kennen. Also vorerst würde ich einen WLAN-Zugang für alle Schulen bieten. Das gibt es immer noch nicht in vielen Schulen für die Schülerinnen und Schüler. Natürlich auch Laptops und Tablets für alle. Das hat sich in der Corona-Zeit vielleicht so gezeigt, dass viele Tablets und Laptops erhalten haben, aber es ist bei Weitem noch nicht in allen Schulen umgesetzt. Und natürlich den Zugang zu einem papierlosen Arbeiten irgendwann mal, dass man wirklich auf Clouds zugreifen kann, die Hausaufgaben von dort aus setzen kann. Die Arbeitsheftchen haben sich damit oder sollten sich damit erledigt haben.
Okay, und was sind Ihre Pläne für die Sanierung an Schulen?
Es braucht ein großes Investitionsprogramm, um unsere maroden Schulen wieder instand zu bringen. Das ist das Wichtigste. Also ich gehe von Prioritäten aus, die wir setzen müssen. Ich nenne jetzt da mal ein Gegenbeispiel. Wir haben einen Schattenhaushalt im Wert von 100 Milliarden beschlossen für Ausrüstung und Waffen im Bundeshaushalt, aber wenn man sagt, wir brauchen unbedingt eine Investition in Bildung, ist da kein Geld da. Das sehe ich erstens als ungerecht an und als falsche Priorität. Ich glaube, dass wir dieses Geld auch in Schulen investieren müssen.
Ja, mein Name ist Lisa Kapteinert, eigentlich sogar Lisa Christine Kapteinert, aber das Christine unterschlage ich immer. Ich bin 33 Jahre alt, ich bin Landtagsabgeordnete und Rechtsanwältin, also ich habe vorher Jura studiert und ich bin verheiratet und ich habe 2 Kinder. Die Ida wird jetzt 3 und der Ole ist 1/2 Jahr alt.
Zur nächsten Frage. Welche Schritte und Maßnahmen würden Sie treffen, um ein normales Leben nach Corona zu ermöglichen in Bezug auf Schulen?
In Bezug auf Schulen. Ich würde erstmal sowas wie eine Bestandsaufnahme brauchen. Oder ich denke, wir brauchen sowas wie eine Bestandsaufnahme. Also wir müssen gucken, was konnte eigentlich gelehrt werden und was konnte nicht gelehrt werden. Und wo hat es vielleicht eher geklappt und wo hat es vielleicht weniger gut geklappt. Ich habe von einigen Schülerinnen und Schülern gehört oder auch von den Eltern, die gesagt haben, bei uns lief das eigentlich. Wir haben fast einen normalen Stundenplan gehabt, wo man sich zuschalten konnte und wo der Lehrer uns einen erzählt hat. Das war nicht schön, weil man irgendwie die Mitschülerinnen und Mitschüler vergessen hat, so nicht gesehen hat, vermisst hat. Aber es war eigentlich auch gar nicht schlecht, weil man in Pantoffeln Unterricht machen konnte. Es gab aber auch diejenigen, die irgendwie sonntagsabends oder montagsmorgens eine E-Mail bekommen haben, wo 35 Arbeitsblätter dran geheftet waren mit dem Hinweis, man soll die bitte bis freitagsnachmittags zurückschicken. Und es gab nicht mal die Möglichkeit, irgendwie Rückfragen zu stellen, wenn man was nicht verstanden hat. Man konnte sich nicht absprechen und dementsprechend wurde, glaube ich, eine gewisse Ungleichheit durch Corona jetzt auch noch verstärkt. Nicht nur, weil der Unterricht ganz unterschiedlich war, sondern weil einige Kinder halt oder Schülerinnen und Schüler Eltern hatten, die zu Hause waren und die im Zweifel auch mal drüber gucken konnten. Und die sich dann auch drüber gefreut, wenn sie eigentlich Homeoffice machen sollten, aber wo man zumindest Fragen stellen konnte, die vielleicht auch was erklären konnten. Andere hatten Eltern, die vielleicht gar nicht da sein konnten oder die auch schlicht die Fragen nicht mehr beantworten konnten. Weil ich sag mal, ab einer gewissen Klasse ist es ja nicht so, dass man irgendwie das immer aus dem Stand auch als Elternteil da unterstützen kann. Und ich glaube, deswegen ist es total wichtig, erstmal zu gucken, was ist eigentlich der Stand, was ist verloren gegangen und was nicht. Und mich hat das so geärgert, wenn ich mir überlege, was für Diskussionen gerade ältere Menschen vorher geführt haben, vor Corona, über Fridays for Future, weil die immer gesagt haben, die beiden Stunden, weiß ich nicht, die freitags mittags gefehlt haben, ne, die bringen den Untergang des Abendlandes herbei und danach war es aber überhaupt kein Thema, wenn Kinder praktisch monatelang nicht regelmäßig zur Schule gehen konnten. Und das ist, glaube ich, total wichtig und gerade auch bei den Kindern und Jugendlichen, die jetzt kurz vorm Abschluss stehen, also die praktisch die letzten 2 Jahre echt dann schon, die ja auch nochmal so eine heiße Phase sind, einiges verpasst haben, muss man gucken, wie geht man damit um. Und aber auch mit denen, die erst in der Schule angefangen haben. Also mir haben auch Kollegen erzählt, wo die Kinder eingeschult worden sind, als dann plötzlich in der 1. Klasse man wieder jeden Tag in die Schule gehen sollte, hat die Tochter gesagt, du, mir sehe ich jetzt eigentlich keinen Grund zu. Ne? Also 2-mal die Woche reichte mir. Und da ist es, glaube ich, am Anfang noch schwieriger und man kann noch mehr verpassen irgendwie. Und ich glaube, deswegen brauchen wir eine vernünftige Bestandsaufnahme. Und dann müssen wir auch entsprechende Angebote machen. Das heißt, wir müssen einmal Förderangebote machen für bestimmte Bereiche, die aus meiner Sicht unterm Strich übrigens freiwillig sein sollten. aber wo Lehrer Empfehlungen aussprechen können, zu sagen, vielleicht guckst du da nochmal verstärkt drauf und vielleicht ist da irgendwie ein Punkt, der wichtig ist. Aber auch das grundsätzliche Angebot zum Wiederholen. Das heißt, selbst wenn jemand jetzt weitergekommen wäre und nicht irgendwie sitzen bleiben muss, dass man sagen kann, okay, ich möchte lieber nochmal wiederholen und mir noch das Jahr mehr nehmen, um mich vernünftig vorzubereiten. Ich möchte stärkere OGS-Angebote, weil wir auch da super unterschiedlich aufgestellt sind. Also bis 2026 ist OGS überall verpflichtend. Da sind wir aber eigentlich noch gar nicht an dem Punkt, dass wir das überall so leisten können. Und haben halt auch da den Unterschied, dass es in einigen OGSen so ist, dass es mehr, ich sag mal, so ein Verwahren ist und in anderen wirklich so ein Bildungsangebot hintersteckt. Und da brauchen wir halt auch ein qualitativ hochwertiges Level, damit man auch weiß, warum man seine Zeit da irgendwie verbringt und nicht denkt, okay, das könnte ich jetzt auch zu Hause machen. Mir ist es total wichtig, dass all diese Maßnahmen, die getroffen werden müssen, halt in Absprache erfolgen. Mit den Schülerinnen und Schülern vor Ort, mit den Eltern, aber auch mit den Lehrerinnen und Lehrern. Und dann muss man wirklich ein bisschen passgenau gucken, nicht für jede Kommune, sondern für jede Schule, was ist notwendig. Eben weil es an einigen Schulen relativ gut gelaufen ist und an anderen schwieriger war und weil es auch in einigen Klassen besser war und an anderen schwieriger. Und da passt es nicht, einfach einen Deckel drauf zu legen und zu sagen, so machen wir das, aus meiner Sicht, so machen wir das jetzt, sondern müssen bei allen individuell gucken, was ist notwendig.
Kommen wir zur nächsten Frage. Was sind Ihre Konzepte zur Optimierung der digitalen Strukturen an Schulen?
Zum einen digitale Endgeräte für alle. Auch da wieder das Stichwort Chancen- und Bildungsgerechtigkeit darf halt nicht von den Eltern abhängen, wer sich was leisten kann. Und dementsprechend aber auch stabiles WLAN, was aber im Übrigen an den Schulen sein muss, aber was auch gewährleistet sein muss, dass man das zu Hause hat. Weil wenn erwartet wird, dass man für seine Hausaufgaben irgendwie Sachen im Internet recherchiert, dann muss man da eben auch ein vernünftiges WLAN für haben. Und es kann nicht sein, dass man das mit dem normalen mobilen Datensatz machen muss, wo man unter Umständen, wenn man Pech hat und an der falschen Ecke wohnt, irgendwie eine Minute braucht, um eine Seite zu laden. Darüber hinaus Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer, damit auch da die in der Lage sind, entsprechend zu unterrichten. Dass also nicht nur irgendwie digitaler Unterricht so verstanden wird, dass man etwas zum Beispiel schickt, weil ich glaube, auch nach Corona wird es Zeiten geben, wo man vielleicht aus welchen Gründen auch immer digital unterrichten muss. Weil sich jemand ein Bein gebrochen hat, was ja noch verhältnismäßig harmlos ist, weil er damit vielleicht ein paar Tage nicht zur Schule gehen kann, aber dann digital teilnehmen kann. Aber was machen wir, wenn jemand zum Beispiel wirklich eine Krankheit hat, wo er immungeschwächt ist und einfach das Risiko in der Schule, sich anzustecken, zu hoch ist, er aber dann mit einem oder sie mit einem guten Bildungsangebot, was digital ist, eben auch von zu Hause daran teilnehmen kann. Und ich glaube, wir brauchen da eben auch einheitliche Konzepte. Also es muss NRW-weit klar sein, was ist unter digitaler Bildung zu verstehen. Und das ist halt mehr als irgendwie den Laptop anzumachen, sondern wenn man sich auch jetzt schon anguckt, wie viele Schülerinnen und Schüler gerade in den oberen Lehrgängen sich bestimmte Sachen, die sie in der Schule nicht verstehen, über Leute holen, die das bei YouTube erklären, weil die irgendwie einen anderen Zugang dazu haben, bestimmte mathematische Formeln zum Beispiel runterzubrechen, dann muss das eigentlich der Ansatz sein, dass Lehrer das auch können. Und das würde ich mir wünschen und ich glaube, das ist etwas, was auch machbar ist, weil das irgendwie kein Hexenwerk ist und was uns aber auf ein solides digitales Konzept bringen würde. Und ich fand das schon relativ erschreckend, als ich jetzt vor ein paar Tagen mitbekommen habe, dass viele der Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, und das sind ja jeder zweite davon ist ein Schüler oder eine Schülerin, jetzt digitalen Unterricht haben in einem Land, wo gerade Krieg herrscht. Und wir haben das irgendwie nach 2 Jahren Corona noch nicht richtig auf die Kette gekriegt. Und das ist etwas, womit wir uns nicht zufrieden geben dürfen.
Die nächste Frage ist, was sind Ihre Pläne für die Sanierung der Schulen?
Wir möchten als SPD unbedingt das Programm Gute Schule 2020 fortführen. Also wir sind jetzt schon bei 2022, aber es ist ja auch ein bisschen gestreckt worden. Das ist noch in der letzten Legislaturperiode, also vor 2017, von Rot-Grün auf den Weg gebracht worden. Und das gibt den Kommunen, also den Städten, die ja für die Schulen verantwortlich sind, die Möglichkeit, eben beim Land Gelder abzurufen, um die Schulen zu sanieren. Und wir wissen aber mittlerweile, dass die Kommunen sich wünschen, dass die Antragstellung da noch ein bisschen leichter ist. Und daran kann man auch arbeiten. Und unser Ziel ist zu sagen, Schulen müssen attraktive Lernorte sein, überall. Damit man sich dort auch wohlfühlt und damit wir sagen, wir haben eigentlich nur eine Ressource in Deutschland. Und das ist nicht Gas, das ist nicht Öl, das ist irgendwie nicht mal besonders viel Sonne, sondern das sind halt ist das, was in unseren Köpfen ist. Und dementsprechend müssen unsere Lernorte auch eigentlich mit die schicksten Orte am Platz sein.
Ja, hallo. Also mein Name ist Maximilian Grosser. Ich bin jetzt 28 Jahre alt. Ich bin gerade wieder Student. Ich habe ein paar Jahre nach meinem Bachelor gearbeitet, mich dann entschlossen, aber den Master noch dran zu hängen. Und bin jetzt da kurz davor, den zu beenden. Und zwar in Köln in Green Building Engineering nennt sich das. Lebensstatus, also ich bin ledig.
Welche Schritte und Maßnahmen würden Sie treffen, um ein normales Leben nach Corona zu ermöglichen in Bezug auf Schulen?
Ja, mit der Frage habe ich mich sehr schwer getan, ehrlich gesagt, weil ich meine, im besten Fall haben wir nach Corona die Zustände von vor Corona, also dass man sich wieder begegnen kann, dass man wieder viel in Präsenz ist, dass man die Maske nicht mehr tragen muss, dass man natürlich auch in Schulen nicht im Winter frieren muss, weil alle 10 Minuten die Fenster geöffnet werden müssen. Meine Hoffnung ist ein bisschen, dass besonders die Investitionen, die jetzt in Luftfilteranlagen gemacht wurden und ja, Sanitärkonzepte, dass die auch langfristig, auch nach Corona, in anderen Bereichen helfen. Weil ich denke mal, das Bewusstsein hat sich da auch ein bisschen geändert. Corona ist eine einzigartige Krise jetzt gewesen, aber es heißt nicht, dass sie die letzte ist. Und insofern denke ich, dass es wichtig ist, dass wir sehr viel, was wir an Hygienemaßnahmen mitgenommen haben, was funktioniert und was nicht funktioniert, auch danach noch ja, weitertragen sollten. Auch übrigens, weil man ja auch gemerkt hat, jetzt in der, ich sag mal, Hardcore-Corona-Zeit, in der man sich wirklich auf ein Minimum beschränkt hat, was soziale Kontakte angeht und so, ja, dass da auch andere Krankheiten ausgeblieben sind. Das ist ja irgendwie auch ein Nebeneffekt, war, wo man mal merkt, also wenn man sich vielleicht doch mal öfter die Hände wäscht und desinfiziert und vielleicht ein bisschen aufeinander Acht gibt, sich nicht immer seine Viren entgegenzuschleudern, dass man auch andere Sachen damit ganz gut vermeiden kann.
Was sind Ihre Konzepte zur Optimierung der digitalen Strukturen an Schulen?
Ja, Digitalisierung an Schulen ist natürlich eine Riesenbaustelle. Also eigentlich sind sich alle sicher, es muss getan werden, eigentlich eher gestern als heute. Das heißt, Minimum ist, dass jede Schülerin und jeder Schüler Zugang zu einem Tablet hat, dass sehr viel Bildungsmaterialien auch einfach digitalisiert sind und nicht in diesen teilweise 5 bis 10 Jahre alten Lehrbüchern. Und die große Frage ist natürlich, wie schafft man die Kompetenzen in den Schulen? Also natürlich ist es ja für Lehrerinnen und Lehrer jetzt eine ganz schön große Herausforderung, weil die müssen sich oft selbst da reinarbeiten. Wie kommen die überhaupt selbst mit dem Tablet klar? Wie klappt das mit der Kindersicherung und so weiter? Und da wird gerade etwas zu viel verlangt, weil da die Unterstützung einfach nicht da ist in Form von Digitalisierungsbeauftragten oder Ähnliches, die dann unterstützen können. Und da streben wir an, ein 5-Jahres-Fortbildungsprogramm für alle Menschen, die irgendwie in Schulen und im Schulbereich arbeiten, um wirklich auf all diese Herausforderungen adäquat vorbereitet zu werden. Dass auch neben den Digitalbeauftragten, die natürlich in alle Schulen kommen müssen, an denen es aber faktisch aktuell natürlich ein bisschen mangelt, dass auch die Kompetenzen, ich sag mal, bei der normalen Belegschaft geschaffen werden, dass dann niemand alleine gelassen wird und im besten Fall sich nur noch Digitalisierungsexperten in den Schulen befinden.
Was sind Ihre Pläne für die Sanierung der Schulen?
Das ist ein ebenso großer Baustein in die Sanierung. Die Schulen sind natürlich in fürchterlichem Zustand bei uns und ich höre teilweise Geschichten, wo junge Kinder große Probleme haben, weil sie sich nicht auf die Klos trauen, wo teilweise die Klos auch gar nicht zu begehen sind, wo vielleicht die Türen rausgetreten worden sind und sonst was. Und das ist eine Baustelle, die ist ja jetzt nicht neu, die habe ich in meiner Schulzeit erlebt, die kenne ich von der Erzählung von meinen Eltern in ihren Schulzeiten. Das ist eine absolute Tragödie, dass da nicht viel, viel früher viel, viel mehr investiert wurde. Unser Landesprogramm sieht vor, dass das Land alle Schulsanierungen mitfinanziert, überall. Das heißt, besonders in strukturschwachen Gegenden, das heißt in Kommunen, die sowieso sehr viele Schulden haben, wo es einfach nicht möglich ist, dass besonders da eine komplette Schulsanierung von der Landesregierung übernommen wird, bezahlt wird und etwaige Schulden, die vielleicht auch schon für Sanierungen oder so angehäuft wurden, erlassen werden. Also da gibt es auch für mich und für uns Grünen gar keine Frage, Da ist keine Investition zu hoch. Es muss so schnell wie möglich dafür gesorgt werden, dass wir in allen Schulen in Nordrhein-Westfalen akzeptable Bedingungen haben. Und das heißt, angefangen, wie gesagt, dass die Klos begehbar sind und weitergehend natürlich, dass kein Schimmel in Räumen ist und sonst was. Ich denke, da habt ihr auch wahrscheinlich schon Erfahrungen mitgemacht.
Ja, Patrick Benjamin Böck, ich bin seit Jahresanfang 39, also ich gehe stramm auf die 40 zu, habe mal Informatiker gelernt, also habe Informatik studiert und bin in dem Bereich auch hängen geblieben und bin heute Professor an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung und bin da auch für Verwaltungsinformatik, also Digitalisierung von Verwaltung, eingestellt quasi. Ja, ansonsten ledig.
Welche Schritte und Maßnahmen würden Sie treffen, um ein normales Leben nach Corona zu ermöglichen, gerade in Bezug auf Schulen?
Wenn Corona wieder vorbei ist, müssen wir natürlich gucken, aus meiner Sicht, dass wir nicht alles wegwerfen, was wir jetzt in den Jahren auch aufgebaut haben, wo wir irgendwie Erfahrungen gesammelt haben. Es wäre natürlich schade zu sagen, gut, jetzt drehen wir einfach nur die Zeit zurück und sagen, jetzt ist alles wieder wie vor 2 Jahren und wir haben auch nichts irgendwie dazugelernt. Und wenn wir jetzt mal gucken, ist natürlich Online-Unterricht viel passiert in den Sachen. Wir haben aber irgendwie so ein bisschen also dieses, ja, eher so das Gefühl, wir wollen jetzt alle wieder Normalität und lass wieder das Rad zurückdrehen. Ich glaube, da sind viele Dinge nicht so optimal gelaufen, auch gerade diese Kurzfristigkeit manchmal von Entscheidungen. Es ist auch so ein bisschen, ich glaube, jeder war damit überfordert und wir müssen halt gucken, wenn wir sagen, was ist Normalität danach, ne? Das neue Normal vielleicht irgendwie finden, zu sagen, wie soll denn Unterricht auch aussehen in den Schulen, das überhaupt mal zu hinterfragen, den Lehrern auch Zeit zu schaffen, wie können sie denn den Unterricht sich so vorstellen, dass man vielleicht auch beim nächsten Mal, wenn sowas nochmal passieren sollte, auch vorbereitet ist. Und jetzt müssen wir ja nicht immer von Corona reden, das kann ja auch einfach sein, was ist, wenn, ich sag mal, Lehrerin, Lehrer auf einmal krank zu Hause sitzt und sagt, ja gut, eigentlich fühlt man sich, man könnte eigentlich Unterricht machen, aber man hustet ein bisschen stark, man möchte jetzt auch keinen da anstecken, man geht vielleicht doch nicht irgendwie zur Arbeit. Gut, fällt Unterricht aus. Das ist immer blöd, wenn Unterricht ausfällt. Und solche Sachen, das kann man ja vielleicht, ich sag mal, neu denken. Wie möchte man Unterricht dann auch so flexibel gestalten, wenn die Leute zu Hause sind? Wir müssen aber auch dafür allein die Räume ausstatten. Ihr wisst das wahrscheinlich selbst wieder. Ich weiß nicht, wie es bei euch an den Schulen jeweils ist, aber ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, boah, die Ausstattung ist richtig super da, dass sowas überhaupt ermöglicht wird. Und wenn wir dann auch sagen, wir kriegen es auch hin, dass wir auch alles, was an Unterricht so passiert, ich sag mal, zu dokumentieren, dass ich sagen kann, vielleicht kann ich mir den Lehrer auch nachher noch mal zu Hause anhören. Danach, weil wir haben ja schon Online-Unterricht gemacht. Es wäre eine Leichtigkeit, das aufzunehmen. Und dann zu sagen, gut, ich schaue mir das später an, wie irgendwelche Anleitungen bei YouTube, wie ich irgendwas bastel, irgendwas baue. Und da müssen wir einfach neue Wege finden. Das heißt aber, wir müssen den Lehrern Zeit, Lehrerinnen und Lehrern Zeit geben auch. Das können wir nicht erwarten, dass die das noch extra machen. Aber wir müssen auch gucken, das muss ja auch irgendwie adressatengerecht sein. Also es muss ja irgendwie auch auf euch zugeschnitten sein, wenn da einfach wieder von oben was kommt. Ne? Dann ist klar, die Lehrerinnen und Lehrer, Leute, die diese Dinge da entscheiden gerade, die haben natürlich mehr Lebenserfahrung, aber die haben auch nur die Lebenserfahrung aus ihrer Zeit. Da muss man auch immer so sehen. Und die könnten ja vielleicht einfach, ich sag mal, gucken, wie man das auch unter Einbindung von Schülerinnen und Schülern sinnvoll auch gestalten kann. Weil das ist immer beim Thema Digitalisierung eigentlich das Wichtigste, mit den Leuten, die es nachher ausbaden müssen, das irgendwie zusammenzudenken, wie sollte eine gute Lösung da sein. So. Und da müssen wir, glaube ich, erstmal hinkommen, Zeit zu schaffen und eben auch zu gucken, dass das auch alle lernen. Wie binde ich denn überhaupt auch wirklich Schülerinnen und Schüler dann auch ein dabei, dass die das auch mitgestalten? Wie soll denn Unterricht dann auch in der Zukunft aussehen? Wie kann der gestaltet sein?
Ja, jetzt sind Sie ja schon bei der Digitalisierung. Und was sind Ihre Konzepte zur Optimierung der digitalen Strukturen an Schulen?
Wir müssen natürlich gucken, also es kostet alles Geld. Das ist, glaube ich, das Schwierigste dabei. Dass natürlich jetzt so ein Glasfaseranschluss schon mal da liegt, ist ja schon mal das Erste. Das ist ja eigentlich so die Mindestvoraussetzung, damit überhaupt eine schnelle Anbindung da ist, weil wir ja nicht davon ausgehen, dass diese ganze Kommunikation immer nur untereinander da im Unterricht läuft. Ist ja das Erste, schnelles Internet muss da sein. Da müssen wir natürlich gucken, die Geräte müssen natürlich irgendwie auch ins Netz. Also so WLAN sollte da sein, sollte flächendeckend sein und sollte auch funktionieren. Das ist technisch gar nicht so einfach. Also das ist ungefähr so mein fachliches Zuhause, solche Sachen. Deswegen, das ist technisch gar nicht so einfach und das braucht Leute, die sich darum kümmern. Früher, also als ich sagen wir, jung war, so 17, 18, da gab es einen Lehrer und der hat den Computerraum gemacht. Da standen 10 Computer drin, vielleicht 12 und das war's. Darum hat er sich gekümmert und wir brauchen heute ja extra Personal dafür, die überhaupt diese Technik dann auch betreiben können. Das heißt, da muss Personal eingestellt werden, dafür muss Geld zur Verfügung stehen, die sich halt um diese Infrastruktur auch kümmern. So und dann, dritter Punkt wäre zu sagen, gut, was läuft denn da drauf, was für Anwendung? Weil was heute ja oft digitaler Unterricht ist, also im schlimmsten Fall, ich scanne das Arbeitsblatt ein und lade das hoch und ihr guckt euch das irgendwie auf dem Tablet an. Das ist aber eigentlich nicht so richtig Digitalisierung, man kann da viel, viel mehr machen. Auch da müssen wir dann auch wieder Systeme bereitstellen, also wir müssen ja irgendwelche Programme haben, die Lehrerinnen und Lehrer, mit denen die das machen können, dass die euch da die Sachen passend bereitstellen, aber wir müssen ihnen auch die Zeit geben, dass die Materialien anpassen, weil das ist ein Heidenaufwand wirklich, das anzupassen. Und das wird ein wichtiger Punkt sein, zu sagen, wie schaffen wir das denn da, auch da wieder freie Zeit zu schaffen, dass sie sich darum kümmern können.
Und was sind Ihre Pläne für die Sanierung der Schulen?
Es kommt immer auf die Schulen an, würde ich fast sagen. Die Frage ist halt, wo ist wirklich, ich sag mal, das Erste ist natürlich zu gucken, wo ist der Bedarf am größten. Ne? Also wo ist es vielleicht zugig, wo funktionieren die Heizungen nicht richtig. Es ist ja so im Winter, also ich kenne viele Lehrerinnen und Lehrer und die jammern ja schon dann öfter mal, dass einfach im Winter das echt richtig kalt ist, dass sie da mit Jacke rumlaufen. Jetzt während Corona habt ihr das mit Sicherheit auch alle gemerkt, wenn dann gelüftet wird, danach ist vorbei mit dem, was da gerade hochgeheizt war. Und das heißt natürlich, man muss gucken, wo ist der Bedarf am größten und was muss überhaupt getan werden, auch um das irgendwie auf Stand zu bringen. Also allein, ich sag mal, vom Gebäude her, dass das auch wieder modern ist, dass man da auch gerne ist, dass da auch wirklich nicht irgendwo dieses Gefühl ist, boah, ich möchte da wegrennen, sondern ich muss ja irgendwas schaffen, ich sag mal, neben den Unterrichtsräumen, dass ich da auch Bock habe, irgendwie zu verweilen, dass ich auch sage, gut, jetzt ist zwar vielleicht um 20 nach einem Schulschluss, aber ich kann da auch noch mal, hab da irgendwelche Plätze, wo ich vielleicht auch noch mal sitzen kann, wo es mir auch Spaß macht, wo ich sage, jo, ich bleib da noch mit Freunden sitzen und wir machen da vielleicht noch Hausaufgaben zusammen, jetzt unabhängig von der offenen Ganztagsschule oder von der Ganztagsschule an sich, zu sagen, es muss ja irgendwie einladend sein. Ne? Wenn so Räume schön sind, ne, das ist, wie man es so kennt, dann ist man gerne da. Wenn die verlottert sind, die Räume, ist man nicht gerne. Das heißt also richtig, Geld eigentlich in diese Sanierung auch reinstecken. Und wenn man schon dabei ist, dann auch zu gucken, wie kann man das Ganze dann auch irgendwie digital unterstützt machen. Also was gibt es für Sachen, also in der Gebäudetechnik sowieso, aber auch gerade die Ausstattung der Räume. Das ist ja auch ganz, ganz unterschiedlich, was Schulen da haben. Ne, sind es schon moderne Tafeln, wo einfach nur noch wie so Whiteboards, mit denen an die geschrieben wird, wo die Sachen dann nachher direkt hier im iSurf liegen und man kann die Sachen runterladen? Oder ist das noch wirklich Kreide nachher eingesaut? Wir haben noch den Tafeldienst und von den Schwämmen ist alles siffig darunter. Da muss man dran, da gibt es viel zu tun. Dass das nicht von heute auf morgen geht, ist auch klar, weil es kostet richtig viel Geld. Aber da sollte man mal investieren. Das finde ich wichtiger, als zu sagen, gut, man nimmt jetzt irgendwie, baut jetzt neue Verwaltungsgebäude oder sowas oder setzt sich da irgendwie für Ministerien irgendwelche schönen neuen Klötze hin. Weil da ist das, ich sag mal, da muss man auch die Leute motivieren, dass sie Bock haben, da zu arbeiten, klar. Ist auch ein wichtiger Punkt, aber da ist das noch, ich sag mal, die Leute kriegen noch ein Gehalt dafür, dass sie da arbeiten kommen. Ne? Ihr kriegt Bildung dafür, dass ihr da hingeht, aber es muss ja mehr Spaß machen. Und das ist einfach, wäre so ein wichtiger Punkt dabei, zu sagen, okay, da irgendwo in die Sanierung einzusteigen und sukzessive die Schulen da auch anzugehen, dass da die Mängel beseitigt werden.
Danke an alle, die bis hierhin zugehört haben.
Und morgen geht's dann weiter um das Thema Toleranz und Integration.
Geht wählen.
Es tut auch nicht weh.